Ja, herzlich willkommen auch von mir. Guten Morgen bei diesem schönen Frühlingsanfangssonntag. Bevor wir zur Predigt kommen, möchte ich ein Experiment mit euch machen. So wie das hier nebendran im Max-Planck-Institut erforscht wird und entwickelt wird. Hier sehen wir das Experimentdesign. Eine Person A erhält 10 Euro mit dem Auftrag, dieses Geld zwischen sich selbst und einer anderen Person B aufzuteilen. A und B kennen sich nicht und erfahren auch hinterher nichts voneinander. Person B hat 2 Möglichkeiten. Entweder sie nimmt die Aufteilung an, die A vorschlägt, oder B sagt, nein, das mache ich nicht, und dann kriegen beide nichts. Vielleicht habt ihr schon mal in der Zeitung sowas gesehen. Vor einiger Zeit, vor 2 Jahren, wurde das als Zeitungsexperiment von den Kollegen hier drüben durchgeführt. Jetzt nehmen wir mal an, die Person A würde vorschlagen, 8 Euro selbst zu behalten und 2 Euro dem anderen, dem B, zu geben. Und jetzt die einfache Frage an euch, versetzt euch mal in den B. Also ihr seid jetzt B. Wer von euch würde das Angebot annehmen? 8 für A, 2 für euch. Wer würde annehmen? Gut, ihr könnt alle da drüben arbeiten, ihr seid Ökonomen. B, wer würde ablehnen? Na, warum das denn? Bitte?
Lieber gar nichts als ungerecht verteilt.
Lieber gar nichts als ungerecht verteilt. Ja, das ist ein sehr typisches Verhalten. Das beobachtet man oft. Wie wäre es denn bei halbe halbe? Wer würde dann annehmen? Ja, fast alle. Wer würde annehmen, wenn es 10 Cent für euch und 9,90 Euro für den anderen sind? Das sind die wahren Ökonomen. Wer studiert BWL? Ja, also, ja, ich habe es ja schon ein bisschen befürchtet, es ist nicht ganz so ausgefallen wie üblicherweise, aber bei Christen im Gottesdienst, was will man da erwarten? Die geben natürlich alles her, die sagen, 10 Euro für den anderen, ich nehme nichts. Typisch ist, dass Person B ablehnt, oder die meisten Personen B lehnen ab, wenn man ihnen weniger als 3 Euro gibt. Ne, das ist genau das, was Beate sagte, da ist so ein Gerechtigkeitsempfinden. Man könnte es auch andersrum formulieren, das könnte man auch als Neid und Missgunst nennen. Nichts gegen dich, Beate. Das ist ein ganz typisches Verhalten, weil man ja selbst betroffen ist. Ne? Wenn es um andere ginge, dann könnte man sagen, okay, das ist Gerechtigkeit. Also man ist neidisch, der andere gibt mehr als ich und dann verzichtet man sogar darauf, selbst was zu bekommen, obwohl man das dazu kriegen würde. Eigentlich sehr komisches Verhalten, aber sehr typisch. Zur Ehrenrettung der Personen A sei gesagt, dass die allermeisten Leute halbe-halbe aufteilen, selbst wenn der B gar nicht ablehnen darf. Also selbst wenn der B akzeptieren muss, was der A vorschlägt, teilen die meisten Leute halbe-halbe auf. Also so schlimm ist es dann doch nicht in unserer Gesellschaft. Also so eine Mischung Gerechtigkeitssinn, aber auch so ein Neidverhalten sehen wir hier. Ja, um welchen Bibeltext wird es denn heute wohl gehen? Hat da jemand eine Ahnung? Ich mache immer gerne so Ratespiele. Um was könnte es gehen? In der Bibel finden wir oft Neid und Missgunst. Fängt schon ganz vorne an bei Kain und Abel. Hat jemand eine Idee? Vorschläge? Das wolltet ihr alles sagen, ne? Die Arbeiter im Weinberg. Wunderbar, dann hat das Experiment funktioniert. Genau das soll der Text sein, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, Matthäus 20, 1 bis 16. Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tageslohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die 3. Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen und sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die 6. und um die 9. Stunde und tat dasselbe. Um die 11. Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen, was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen, die um die 11. Stunde eingestellt waren, und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen, und auch sie empfingen ein jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen: Mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du scheelt rein, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Ein Unternehmer, ihr wisst, ich mache Betriebswirtschaft, deswegen suche ich mir immer gerne solche Texte. Ein Unternehmer, ein Weinbauer, ein Weinbergbesitzer heuert Saisonarbeitskräfte für die Ernte an. Offensichtlich hat er einen großen Bedarf. Er ist besonders früh aufgestanden, um Arbeiter zu finden. Man kann davon ausgehen, dass 6 Uhr morgens gemeint ist, damals die 0. Stunde des Tages. Er geht zum Marktplatz, an dem sich typischerweise die Tagelöhner aufhalten, um nach Arbeit für den Tag Ausschau zu halten. Hier sehen wir ein Bild aus unseren Tagen, das gibt es zumindest in anderen Ländern auch noch. Er verhandelt mit den Arbeitern, die er dort antrifft, über den Tageslohn und stellt sie ein. Er kann offensichtlich jeden gebrauchen. Der Tageslohn beträgt einen Silbergroschen oder einen Denar. Das ist der übliche Tageslohn zu dieser Zeit und etwa der Betrag, den man benötigt, um seine Familie einen Tag zu versorgen. Die neu Eingestellten sind damit ihre Existenzsorgen für wenigstens einen Tag los. Das ist super und sie werden sich gefreut haben. Allerdings bedeutet das auch, dass sie den ganzen Tag arbeiten müssen. Eine anstrengende 12-Stunden-Schicht von der 0. zur 12. Stunde, also von morgens 6 bis abends 6, bei großer Hitze und viel Staub. Auch das möchte ich euch beweisen. Ich hoffe, das sieht man einigermaßen. Ja, Weinberge sind, oder auch Böden allgemein, sind in Israel hart und steinig. Von oben brennt die Sonne unbarmherzig mit bis zu 40 Grad und das elende Bücken geht heftig in den Rücken. Soweit so normal für diese Zeit. Wenige hatten Landbesitz, andere mussten für sie arbeiten. Arbeit wurde nach Bedarf vergeben, also gab es nur wenige Festanstellungen, aber viele Saisonarbeiter. Das kennen wir in der Landwirtschaft heute ja auch, nur dass der Bedarf heute an Landarbeitern häufig nicht gedeckt werden kann, weil die wirtschaftliche Not wohl nicht so groß ist wie die Abneigung gegen die anstrengende Feldarbeit. Im Gleichnis scheint die Lage auf dem Arbeitsmarkt eine andere gewesen zu sein. Es besteht zumindest zeitweise Arbeitslosigkeit. Der Weinbauer stellt fest, dass die bisherigen nicht schnell genug vorankommen, oder er möchte vielleicht noch mehr Leute in Lohn und Brot bringen und mehr Leute versorgen, das wissen wir nicht. Wie auch immer, er zieht zur 3. Stunde, also um 9 Uhr los. Noch einmal los, auf dem Marktplatz findet er weitere Leute, die müßig herumstehen, wie uns der Luthertext sagt. Vielleicht sind diese erst später aufgestanden, das könnte ich gewesen sein zum Beispiel, waren also früh faul, was der Begriff der Müßigkeit andeutet. Vielleicht waren sie aber auch früh morgens an einer anderen Stelle und haben es bei einem anderen Arbeitgeber versucht und sind nicht zum Erfolg gekommen. Sie sind also arbeitslos, wie wir in anderen Bibelübersetzungen an dieser Stelle lesen. Dafür spricht die Tatsache, dass sie nach Aufforderung durch den Weinbauern ohne Widerspruch sofort und willig in den Weinberg gehen und arbeiten. Wenn einer nicht arbeiten will, dann kommt er nicht zur Arbeit. Das wissen die, die in der Arbeitsverwaltung arbeiten, sicher gut. Heute weitaus verbreitet, man geht einfach nicht hin, obwohl man einen Job hat. Das war damals anders. Bemerkenswert finde ich, dass die später angeheuerten Arbeiter nicht mit dem Unternehmer verhandeln, wie die Ersten. Die haben verhandelt über den Lohn, da wurde was ausgehandelt, sondern sie akzeptieren seine Vorgabe, wie wir in Vers 4 lesen können: Ich will euch geben, was recht ist, ohne zu zögern. Aber wir können ziemlich sicher sein, dass sie im Hintergrund eine Rechnung angestellt haben. Jetzt ist es 9, wir können noch bis 6 Uhr arbeiten, das ist 3/4 des Arbeitstages, also wird er uns 3/4 Denar geben, so ist das auch bei uns in der Uni. Wenn ein Mitarbeiter eine 3/4-Stelle hat, kriegt er 3/4 des Bruttogehalts einer vollen Stelle. Das Ganze wiederholt sich noch 3-mal, wird uns berichtet. Zur 6. Stunde, also um die Mittagszeit, zur 9. Stunde, also um 15 Uhr und sogar noch zur 11. Stunde, das heißt um 17 Uhr, kurz vor knapp. Die Letzten fragt er, warum sie nicht arbeiten. Sie antworten ihm, dass sie keiner eingestellt hat. Sie waren also den ganzen Tag arbeitslos und haben am Marktplatz gewartet. Vermutlich hatten sie sich längst damit abgefunden, keine Arbeit mehr zu finden, nichts mehr zu verdienen. Vielleicht haben sie voller Sorgen an die vielen Münder gedacht, die sie zu Hause stopfen müssen. Auch diese Leute stellt der Weinbauer noch ein, obwohl sie bis zum Arbeitsende um 18 Uhr wohl kaum noch eine Stunde arbeiten konnten. Sie mussten ja erst noch hingehen. Macht das wirklich Sinn? Ich kann mir gut vorstellen, dass die, die früh am Morgen angefangen haben, dann da schon angefangen haben, sich zu wundern, zu ärgern. Was soll das bringen? Die machen doch mehr kaputt in der kurzen Zeit, als es nützt. Sind wir nicht gut genug? Haben wir nicht hart genug gearbeitet? Aber jetzt kommt die Abrechnung. Der Verwalter ruft uns zusammen. Jetzt wird klar werden, wer hier hart und fleißig gearbeitet hat. Wie groß ist das Erstaunen, dass zuerst die zuletzt gekommenen an der Reihe sind? Jeder der Kurzzeitarbeiter bekommt den vollen Tageslohn. Naja, Schweinchen schlau, das ist ja super. Dann bekommen wir wohl 12 Denare. Wir haben ja schließlich 12-mal so lange gearbeitet. Ein toller Arbeitgeber. Aber dann das böse Erwachen und das große Gemurre. Wie, auch nur ein Denar? Das kann nicht sein. Wir sind 12 Stunden hier gewesen. Die letzten waren gerade mal eine Stunde da. Herr, das kann nur ein Fehler sein. Wir bekommen 12-mal so viel wie die anderen. Und was antwortet der Herr? Wieder ganz Unternehmer. Wir haben einen Vertrag geschlossen und ich habe mich genau an die Abmachung gehalten. Was wollt ihr von mir? Nehmt euch, was euch zusteht und geht. Ich muss sagen, ich verstehe die Arbeiter. Das ist doch wirklich unfair. Sie haben den ganzen Tag den Buckel krumm gemacht und jetzt werden sie mit denen gleichgestellt, die fast gar nichts gearbeitet haben. Was soll das? Natürlich kann der Weinbauer mit seinem Geld machen, was er will. Er handelt nach Recht und Gesetz, aber trotzdem haben wir ein ungutes Gefühl. Unser Gerechtigkeitsempfinden ist verletzt, wie in unserem Experiment zu Beginn. Wir erwarten eine faire Aufteilung. Den frühen Arbeitern steht doch wirklich mehr zu. Der Stundenlohn ist ja völlig ungleich. Die, die viel gearbeitet haben, kriegen 1/12 Denar pro Stunde. Die fast nichts gearbeitet haben, 1 Denar pro Stunde. Das geht doch nun wirklich nicht. Die Arbeiter der ersten Stunde sind neidisch und gönnen den Spätgekommenen ihr Glück nicht. Obwohl sie objektiv betrachtet einen guten Lohn bekommen, das was vereinbart war, und gar nicht schlechter gestellt sind als ohne die Tatsache, dass da noch andere spät gekommen wären. Sie sind nur unzufrieden, weil die anderen im Verhältnis zum Einsatz und im Verhältnis zu ihnen mehr bekommen haben. So sind wir Menschen. Die eigene Zufriedenheit würde schon steigen, wenn der andere weniger hätte. Auch wenn sich bei unserem eigenen Vermögen gar nichts ändert. Auch das wird dort drüben erforscht. Der Nachbar hat das größere Auto, den besseren Job, das schönere Haus. Schon sind wir unzufrieden, obwohl doch eigentlich alles gut ist und völlig ausreicht. Zumindest hier in Deutschland bei den meisten Leuten. Aber genauso funktioniert doch unser leistungsorientiertes Wirtschaftssystem. Denn das Vorgehen des Weinbauern würde schon nach kurzer Zeit sehr unangenehme Folgen, vor allem für ihn, haben. Schon am nächsten Tag würden alle erst kurz vor Schluss kommen, den vollen Arbeitslohn haben wollen und der Weinberg würde nicht abgeerntet werden. Leistung lohnt sich nicht mehr, also bringe ich auch keine Leistung. Das sehen wir ja in unserem Wirtschaftssystem an den gering verdienenden Arbeitnehmern, deren Einkommen kaum über dem Hartz-IV-Regelsatz liegt. Da fragt sich auch mancher, ob er noch arbeiten soll. Durchaus verständlich. Warum erzählt Jesus von diesem Weinbauern? Möchte er eine soziale Revolution, Abschaffung des Kapitalismus, wie das einige schon interpretiert haben in der Vergangenheit? Das sicher nicht, aber mir scheinen dennoch ein paar Botschaften enthalten zu sein für eine christlich-soziale Wirtschaftsordnung. Derzeit sind wir in der glücklichen Lage, dass in unserer sozialen Marktwirtschaft ganz viele dieser Dinge verankert sind, aber aus finanziellen Gründen natürlich derzeit auf dem Prüfstand stehen. Ich will das nicht überstrapazieren, das wäre dem Gleichnis sicher nicht angemessen, aber ein paar wenige Anmerkungen dazu machen, die auch Ausgangspunkt für unsere anschließenden theologischen Überlegungen sind. Jeder Beschäftigte erhält das Lebensnotwendige, keiner mehr und keiner weniger. Es werden möglichst viele Arbeiter zu einem Mindestlohn eingestellt, damit möglichst viele Familien ihr Auskommen haben. Tagelöhner sind Bedürftige, die sich selbst nicht helfen können, die auf Barmherzigkeit angewiesen sind, die Zurückgebliebenen der Gesellschaft. Diesen wird hier die Möglichkeit zu einem Leben in Würde gegeben. Er stellt mehr ein vielleicht, als er braucht. Wissen wir nicht genau, aber kann sein. Ich finde es bemerkenswert, dass der Arbeitgeber zu den Tagelöhnern hinkommt und nicht darauf wartet, dass sie zu ihm kommen. Er erkennt die Bedürfnisse und bietet Hilfe an, aber diese bekommen sie nicht zum Nulltarif, auch ein ganz wichtiges Element. Er gibt seine wirtschaftlichen Ziele dafür nicht auf. Sie müssen wenigstens bereit sein, kommen und arbeiten, solange es noch geht. Vielleicht haben Sie aber auch schon mehrfach das Angebot ausgeschlagen, saßen schon um 6 und 9 und um 12 auf dem Marktplatz und sind erst irgendwann zur besseren Erkenntnis gekommen. Der Herr gibt mehrfach eine neue Chance, eine volle neue Chance, nicht Rudis Resterampe. Aber irgendwann ist es nach 17 Uhr und auch das müssen wir wissen und die Chance ist vorbei, es gibt keine neue mehr. Jeder kann in eine solche Lage kommen und braucht dann die Solidarität der anderen, die ihn auch einmal ein Stück mittragen. Ist es nicht auch ein besonderer Vorzug der Arbeit, Arbeit zu haben, als arbeits- und perspektivlos an der Straße zu stehen, auch wenn die Arbeit anstrengend ist? Von Thomas Mann stammt das Zitat, Arbeit ist schwer, ist oft genug ein freudloses und mühseliges Stochern, aber nicht arbeiten, das ist die Hölle. Vielleicht übertrieben, aber die Richtung wird stimmen. Gerechtigkeit, was ist Gerechtigkeit? Da kann man eine eigene Predigt zu machen bei diesem Thema, das möchte ich gar nicht so tun, weil anderes im Mittelpunkt steht, kann nicht nur am Verhältnis von Aufwand und Ertrag gemessen werden, also wer hat wie viel geleistet, wer hat wie viel bekommen, sondern es müssen immer die Gesamtsituation und die Besonderheit eines Menschen mit berücksichtigt werden. Und schließlich vielleicht für uns alle ein guter Ratschlag, für mich selbst, sich mit anderen zu vergleichen ist nicht sinnvoll und nicht nützlich. Warum bin ich nicht zufrieden mit dem, was ich habe? Wenn es ausreicht, schauen wir uns die besonders erfolgreichen, schönen und reichen doch einmal an. So ahnen wir etwas von der Unzufriedenheit und dem Unglück des schneller, höher, weiter. Nur Selbstbeschränkung und den anderen etwas gönnen führen zu Zufriedenheit. Wir haben gesehen, dass diese von Jesus erzählte Geschichte etlichen sozialen und wirtschaftlichen Zündstoff, Brennstoff enthält. Darüber und über mögliche Konsequenzen könnt ihr gerne in einer ruhigen Stunde weiter nachdenken und neue Wirtschaftskonzepte erarbeiten. Aber ich möchte, wie gesagt, diesen Teil nicht überstrapazieren, sondern darauf kommen, dass Jesus uns natürlich hiermit eine geistliche Botschaft vermitteln will, mit diesem Gleichnis, auch wenn das oft eben in solche Empfehlungen auch eingebettet ist. Um was es hier geht, erfahren wir in den unseren Text vorangehenden Versen am Ende von Matthäus 19. Den hat die Ulrike schon angedeutet, diese Verse, dieses Vorkommnis. Das ist also direkt vor unserem Text, am Ende des Matthäus 19 Kapitel. Da fing Petrus an und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Auch Ökonomen. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern, also dann kommt noch einiges da, was ihnen gegeben wird, das möchte ich jetzt nicht vorlesen, sondern und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird's hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Wieder genau derselbe Vers, der auch am Ende unseres Textes steht. Es geht um die Rettung, um das ewige Leben, das jeder empfängt, der Jesus annimmt und für ihn Dinge aufgibt, die ihm wichtig sind. Der Lohn wird viel größer sein als das, was wir einsetzen müssen. Schon hier in diesem Leben hundertfach, wie hier steht, und in Ewigkeit unendlich größer. Mit dieser Sichtweise wird, so glaube ich, auch klarer, warum alle am Ende den gleichen Lohn bekommen, egal wann sie zum Glauben gekommen sind oder wie sehr sie sich im Glauben eingesetzt haben oder für ihren Glauben. Der Lohn ist das ewige Leben und damit so groß, dass der kleine Unterschied im Einsatz keine Rolle mehr spielt. Mathematiker definieren, unendlich plus wenig ist immer noch unendlich, unendlich plus viel ist immer noch unendlich. Also der Unterschied von endlichen Dingen ist im Verhältnis zum Unendlichen irrelevant. Auch wird in diesen Versen klar, dass Jesus uns zusagt, dass das Leben als Christ schon einen Lohn auf dieser Erde hat. Ich denke, jeder, der mit Jesus lebt, weiß das. Sicher gibt es schwere Tage, Verspottung und vielleicht auch Verfolgung. Aber welches Vorrecht ist es zu wissen, dass es einen Gott gibt, der Macht über alle Probleme dieser Welt hat? Leider sieht man uns Wohlstandschristen, und da muss ich mich explizit einschließen, das oft nicht an, wie glücklich wir eigentlich sein sollten. Es ist schon merkwürdig, dass die Christen, die besonders hart bedrängt oder sogar verfolgt werden, wie etwa in Nordkorea, ihren Glauben umso fester halten und oft auch noch fröhlicher dabei sind als wir. Eine echte Anfrage an uns. Wir haben das vor 2 Wochen einen Film gesehen. Dies kann nicht nur durch die Ewigkeitshoffnung begründet sein, sondern durch tägliche Erfahrung der Nähe Gottes. Mich beschämt das immer sehr, wenn ich immer wieder einmal wegen irgendwelcher Kleinigkeiten mit Gott oder meinem Glauben hadere. Aber Gott gibt den Bedürftigen, auch das ist eine Botschaft dieses Gleichnisses, was sie brauchen, auch wenn sie durch äußere Umstände eingeschränkt sind. Mir ist das bei diesem Gleichnis früher nie so aufgefallen, weil man sich sofort auf die Frage dieses Einheitslohnes, dieses ungerechten Einheitsloses konzentriert. Jedenfalls ist das mir immer so gegangen. Was bedeutet das eigentlich, dass der Weinbauer mehrfach im Laufe des Tages einlädt, hinkommt, dass er hinkommt und eben nicht wartet, bis die Tagelöhner zu ihm auf den Weinberg kommen, um Arbeit nachsuchen und er ihnen dann großmütig Arbeit gibt? Nein, er geht los, mehrfach am Tag, mühvoll bei der Hitze und lädt alle ein. Übertragen auf unser Leben heißt das wohl, dass Gott uns mehrfach im Leben aktiv in seine Nachfolge ruft. Er geht uns immer wieder nach. Eine wiederkehrende Chance, aber, und das ist auch ganz deutlich, es gibt auch eine letzte Chance. Bei manchen Menschen kommt Gott gleich früh um 6, also zu Beginn des Lebens. Es ist eine große Gnade, wenn ein Mensch in eine gläubige Familie geboren wird und als Kind zum Glauben kommt. Man ist vor vielem bewahrt, kann sich und seine Persönlichkeit in einem geschützten Umfeld mit festem Wertesystem gesund und gut entwickeln. Man weiß, wo man hingehört, hat seine Aufgabe und ist abgesichert. Wie die Arbeiter der ersten Stunde, die am Tagesanfang schon wussten, wie positiv der Tag für sie enden würde, auch wenn sie es nachher nicht zu schätzen wussten. Man muss keine unnützen Umwege gehen, muss nicht voller Verzweiflung nach dem Sinn des Lebens fragen. Man kann sich später einen gläubigen Partner suchen und tragfähige Lebensentscheidungen treffen. Man hat viele Vorteile. Aber es ist auch Mühe. Es gibt Entbehrungen, es gibt Anfechtungen, es gibt vielleicht Neid auf andere, die machen können, was sie wollen, gerade in jungen Jahren. Es ist eine lebenslange Verpflichtung, die man nicht immer nur als Freude empfindet. Wie Petrus es ausdrückt: Wir haben alles verlassen, was kriegen wir dafür? Zutiefst menschlich gedacht, aber doch richtig. Der Glauben kostet was, wie auch die Arbeit der Tagelöhner. Ohne Fleiß kein Preis, kennen wir. Von nichts kommt nichts. Das gilt auch im Reich Gottes. Doch am Ende steht der vereinbarte Lohn, der alle Mühen aufwiegt. Man kann sich schon den ganzen Tag auf den Denar bzw. das ganze Leben auf die Ewigkeit freuen und sich auf dieses Ziel entwickeln. Der Arbeiter lernt seine Aufgaben und wird immer geübter, besser und schneller darin. Jedenfalls hofft man das. Außerdem ist man als Gottes Kind vor vielen Dingen geschützt. So empfinde ich es als großen Vorteil, dass ich mit verschiedenen Dingen wie übermäßigem Rauchen oder größerem Alkoholkonsum nie in Kontakt gekommen bin. Man muss eben doch nicht alles ausprobieren, um zu wissen, dass es schlecht ist. Vielleicht kommt Gott aber auch im Jugendalter, also um 9 Uhr, zum ersten Mal, oder er kommt wieder, weil das Kind aus christlichem Hause den Weg zu ihm noch nicht gefunden hat. Es ist für die Interpretation des Gleichnisses wahrscheinlich gleichgültig, ob der Tagelöhner schon seit 6 Uhr dort stand und abgelehnt hatte beim ersten Mal oder ob er erst um 9 Uhr, warum auch immer, dort angekommen ist. Im Endeffekt haben beide dieselbe Entscheidungssituation. Trotzdem kann die Motivation für die Entscheidung eine andere sein. Aus christlichem Elternhaus kommend erkennt man oft erst im Jugendalter, dass man auch eine eigene Entscheidung treffen muss. Es reicht nicht der Hinweis an den Weinbauern: Meine Eltern arbeiten doch schon lange für dich auf deinem Weinberg. Ich bin praktisch dort aufgewachsen. Gib auch mir dafür den Lohn. Das wird nichts nützen. Es muss eine eigene Entscheidung gefällt werden. Manche finden direkt den Weg, andere gehen erst Umwege, aber Hauptsache, sie finden ihn. Mir ist zwar immer klar geworden, dass ich zu Gott gehöre, aber irgendwann musste ich mich doch bewusst dafür entscheiden und von einem ererbten Christentum, einem ererbten Glauben, zu einem eigenen Glauben finden. Gar nicht so einfach. Für Jugendliche aus nichtchristlichem Umfeld kann in diesem Alter der Erstkontakt zustande kommen. Vielleicht bei The Door. Herzlichen Dank für diese tolle Arbeit. Oder in der Jugendgruppe C4. Auch dafür. Oder auch schon früher in Knirpskreis, Kinderstunde, Jungschar, Kigartöpfern, was auch immer. Vielen Dank an alle, die sich da abmühen. Das ist so wichtig. Manche begreifen zu, andere sagen jetzt noch nicht, später vielleicht, und manchmal kommen sie wirklich in einer späteren Lebensphase wieder. Ich denke immer, dass ich von meiner Art her, ich bin ein konservativer Stubenhocker und ein großer Angsthase, so gerne mich hier vorne hinstellen, mache ich nicht. Das glaubt mir zwar nie einer, es ist aber so. Ich hätte mich niemals in eine solch seltsame Gruppe einladen lassen, glaube ich. So war es für Gott wohl absolut notwendig, dass er mich in eine christliche Familie steckte. Ich wäre sonst sicher ein toller Nazi, Kommunist, Atheist, Moslem oder was auch immer geworden, in das ich hineingeboren worden wäre. Ich hätte das einfach beibehalten, ziemlich sicher. Ich staune immer wieder, wie Leute aus gänzlich atheistischem Umfeld den Schritt in eine Gemeinde und zum Glauben schaffen. Toll, Gott hat für jeden einen anderen Weg und er lässt sich von unseren Konventionen nicht davon abhalten. Er lädt immer wieder auf unterschiedliche Weise ein und gibt jedem eine Chance. Wer sie nutzt, bekommt dasselbe wie alle anderen. Das lehrt uns dieses Gleichnis. Auch im Mittelalter des Lebens, da bin ich jetzt, also mittags um 12, kommt Gott und klopft wieder an. Willst du jetzt nicht endlich zu mir kommen? Aber das ist jetzt nicht mehr so einfach. Mein Haus, mein Auto, meine Segeljacht. Es wird schwerer, sich zu entscheiden, wenn man sich erst einmal eingerichtet hat. Vielleicht gefällt dem einen oder anderen Tagelöhner der Müßiggang ganz gut. Er kann im Schatten sitzen, die anderen müssen schwitzen. Aber dann drängen schlechtes Gewissen und Angst vielleicht doch. Was werden wir morgen essen? Wie werde ich meine Familie ernähren? Die Entscheidung fällt vielleicht auch relativ leicht, wenn die aktuelle Not schon groß genug ist und der Magen knurrt. Mein Leben ist total verkorkst. Ich habe abgewirtschaftet. Ich habe fertig mit meiner Ich-AG. Ja, Herr, ich komme mit. Mir ist klar geworden, dass ich dich brauche. Aber egal, wie schwer die Entscheidung gefallen sein mag, es ist nicht einfach, wenn man erst zur Hälfte eines Projektes einsteigt. Man muss sich in der Mittagshitze abschwitzen und ist noch ungeübt, während die Arbeiter der ersten Stunde schon den Bogen raushaben und kraftsparend arbeiten können. Umwege kosten Kraft, man macht schlechte Erfahrungen, man erleidet Verletzungen und Wunden, ist dadurch beschädigt und hat mit den Folgen ein Leben lang zu kämpfen. Und man muss sich nach oben dienen, seinen Platz erkämpfen, muss vielleicht die niederen Jobs machen, die keine andere wollte, die niedrig hängenden Trauben pflücken. Möglicherweise ist es manchmal gar nicht so einfach, als Neubekehrter in eine Gemeinde zu kommen, ernst genommen zu werden, an Entscheidungen teilhaben zu können. Vielleicht fühlt man sich minderwertig als Christ zweiter Klasse. Dagegen stemmt sich der Weinbauer in der Geschichte, aber auch unser Herr Jesus vehement. Die Letzten werden die Ersten sein. Dieser Satz ist für mich einer der schwierigsten oder auch problematischsten im Neuen Testament, weil ich immer damit eine gewisse Herabsetzung des besonders Eifrigen verbinde. Aber ich denke, das ist gar nicht gemeint und ich werde versuchen, diesen Satz anders zu interpretieren. Vielleicht ist es ja wie folgt gemeint. Ein Neubekehrter weiß viel besser, dass er bedürftig ist. Er weiß es zu schätzen, dass er jetzt am Ziel ist. Vielleicht mehr als die, die schon ein ganzes Leben dabei waren und die Alternativen gar nicht kennen. Das ist ja durchaus zu beobachten. Neubekehrte Christen sind häufig viel fröhlicher in ihrem Glauben und sind sehr viel aktiver in der Mission. Sie sehen den Unterschied und haben noch die Euphorie des Neuen, ohne dass das jetzt negativ klingen soll. Die Arbeiter der ersten Stunde hingegen werden vielleicht müde im Laufe des Tages, machen vielleicht Fehler, möchten vielleicht sogar aussteigen, verlieren den anfänglichen Elan und sind zeitweise darauf angewiesen, dass die später Gekommenen sie unterstützen und mittragen. Neue Impulse in einem eingefahrenen System, neue Führer, die Erschöpfte ablösen. Ich stelle mir den letzten Vers unseres Textes, so werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten, da in etwa so vor wie eine Gruppe in der Fußball-Champions League. Ist da alles drauf? Ja. Ist unrealistisch, aber gut. In der Hinrunde ist Inter Mailand vorne und die Bayern hinten. In der Rückrunde ist es umgekehrt, ein bisschen konstruiert. Wenn wir die Logik von Jesu Aussage anwenden, wird sich die Tabelle komplett umkehren. Hinrunde, Mailand vorne, Bayern hinten, Rückrunde genau umgedreht, ein bisschen hingetrickst mit der Tordifferenz. Die Tabelle wird sich komplett umkehren und in der Endabrechnung haben dann alle etwa gleich viele Punkte. Alles anders als in der Champions League sind dann alle qualifiziert bei Gott, der braucht so feste Regeln nicht. Auch wenn es noch gewisse Unterschiede geben mag, in der Tordifferenz oder so. Dies ist eine mögliche Interpretation des genannten Verses. Jeder trägt einmal etwas Wichtiges bei, jeder ist mal vorn, jeder ist mal hinten, jeder braucht mal Unterstützung, jeder kann mal unterstützen. Ich glaube nicht, dass Jesus die Ersten abschreiben oder abstrafen will. Aber er will sie davor bewahren, sich etwas auf ihren Status als erfahrene Christen einzubilden. Wer auf den Status als Erstgeborener pocht, wie die Arbeiter der ersten Stunde im Gleichnis, oder sich darauf verlässt, alles im Griff zu haben, der versetzt sich selbst nach hinten. Er hat nichts verstanden. Er verkennt die Situation. Es ist keine eigene Leistung, als Kind ein Christ geworden zu sein. Es ist eine Gnade. Ich habe schon viel Gutes empfangen, jetzt sind auch mal die anderen dran, sollte ich denken. Sie werden für ihre Mühsalen im Leben, seien sie selbst verschuldet oder unverschuldet, entlohnt. Es wird ein Ausgleich herbeigeführt. Das sollen wir akzeptieren. Wir sollen unseren Neid überwinden. Letztendlich ist die Aussage von den Ersten und Letzten eine Aufforderung, gar nicht mehr in Kategorien von Rangordnungen zu denken. Es gibt keinen Ersten und keinen Letzten. Durch dieses Umkehren der Verhältnisse will Jesus Unterschiede beseitigen, keine neuen aufbauen, so meine Überzeugung. Trotzdem, es gibt an einigen Stellen in der Bibel auch Aussagen darüber, dass es im Himmel sogar Rangunterschiede geben wird, je nach gebrachter Frucht. Dies ändert für mich jedoch nichts daran, dass alle gerettet sind, das glauben wir ja alle, und letztlich werden diese Rangunterschiede meines Erachtens auch keine wichtige Rolle spielen. Jesus kennt doch unseren Hang zu Vergleichen und zum Neid und möchte uns mit dieser Aussage nachdrücklich auffordern, genau dies zu lassen. Die Jünger haben auch gefragt, wer wird der Größte sein, wer wird neben dir sitzen und so weiter. Demut statt Überheblichkeit, Güte statt Neid. Keiner ist besser, keiner ist schlechter. Wir sind nur alle anders. Und Gott benutzt für jeden von uns einen anderen, individuell richtigen Weg und auch Zeitpunkt. Außerdem macht Neid krank und hässlich, er straft den Neidischen selbst. Ich möchte Jesu Worte in aller gebotenen Vorsicht also ein bisschen umformulieren. Wir lesen das ähnlich auch an anderer Stelle. Die sich für die Ersten halten, werden die Letzten sein. Und die sich für die Letzten halten, werden die Ersten sein. Denn die Letzten haben verstanden, dass sie alles nur aus Gnade empfangen. Es geht darum zu erkennen, dass ich völlig unverdient von Gott gerettet bin und meine eigene Leistung damit nichts, aber auch gar nichts zu tun haben. Jesus reagiert immer ziemlich eindeutig und heftig, wenn unter den Jüngern die Rangdebatte aufkommt. So lesen wir etwa in Matthäus 18 von der Frage der Jünger, das hatten wir schon heute, wer ist doch der Größte im Himmelreich? Wen stellt Jesus dagegen? Die Kleinsten, die Kinder. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer sich nun selbst erniedrigt und wird wie dies Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Auch auf die Frage des Petrus nach dem Lohn für alle Mühen am Ende von Matthäus 19 kommt die Warnung von der Umkehr zwischen Ersten und Letzten. Jesus kennt das Herz seiner Pappenheimer. Insgeheim haben sie alle darauf gehofft, der Größte im Himmelreich zu sein oder zu werden. Großvezier, Kanzler, Geschäftsführer. Es ist eine Warnung für Überheblichkeit. Wir sollen nicht danach fragen, warum Jesus einen anderen rettet oder nicht, sondern zusehen, dass wir selbst gerettet werden. Der Herr kümmert sich um 15 Uhr auch noch um die rüstigen Senioren, die 55-Plus-Generation. Es wird langsam Zeit, aber sie können noch einen wichtigen Beitrag zum Reich Gottes leisten. Auch sie werden noch zum vollen Lohn eingestellt. Sie bringen Dankbarkeit und Erfahrung ein, wissen das neu gewonnene Leben sehr zu schätzen. Aber uns muss bewusst sein, wie schwer es mit steigendem Alter fällt, sein bisheriges Leben zu verneinen, Jesus sagt zu verleugnen und ein neues zu beginnen. Und er kommt auch noch einmal um 17 Uhr zu den Hochbetagten, kurz vor Ende ihres Lebens. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, es ist nicht mehr viel Beitrag zu erwarten. Aber die Chance besteht noch, selbst am Totenbett. Denken wir nur an den Schächer am Kreuz, der Stunden oder vielleicht Minuten vor seinem Tod die Chance erkennt und ergreift. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein, sagt ihm Jesus. Auch er kriegt den vollen Lohn, obwohl er in seinem Leben viel Schlechtes getan hat. Aber er weiß, dass er es verdient hat, dass er Strafe verdient hat. Genau daher weiß er auch, dass ihm nur Gnade helfen wird. Er ist weit genug unten, um seinen Stolz und seine Ich-Bezogenheit zu beenden. Aber man sollte sich auf keinen Fall darauf verlassen, noch kurz vor dem Tod den Glauben ergreifen zu können. Der Glaube ist was für Frauen und alte Leute, hat schon so mancher Mann gedacht oder gesagt, in der Absicht, sich als alter Mann darüber Gedanken zu machen. Wer weiß, wie lange die Möglichkeit besteht, den Glaubensschritt zu tun. Im Alter verhärten sich häufig Verhaltensweisen und Meinungen, prägen sich gute und vor allem schlechte Eigenschaften weiter aus, sodass es eine ganz besondere Gnade ist, wenn ein alter Atheist noch Christ wird. Aber es ist möglich und der Lohn wird derselbe sein. Auch wenn es schon recht spät ist, möchte ich noch einmal kurz zusammenfassen, was wir aus diesem Text meiner Meinung nach lernen sollen. Gott gibt den Menschen verschiedene Möglichkeiten, das unverdiente Geschenk zu ergreifen. Es gibt aber auch die letzte Chance, die man verpassen kann. Es gibt keinen Grund für Überheblichkeit und Neid. Stattdessen mahnt Jesus Verständnis für die speziellen Lebensumstände und individuellen Kräfte der anderen und den Verzicht auf Rangordnungsgedanken an. Das Wort von den Ersten, die zu den Letzten werden, soll uns nicht dazu verleiten, spät kommen zu wollen, die Glaubensentscheidung aufzuschieben. Ganz im Gegenteil, wir sollen uns möglichst früh entscheiden. Das Leben als Christ ist ein großer Wert an sich. Den zuletzt Gekommenen macht er aber auch Mut. Sie sollen nicht denken, es lohnt sich nicht mehr. Man kann den Vorsprung sozusagen aufholen. In seiner großen Gnade führt Gott gerade Spätbekehrte und solche, die eine radikale Umkehr brauchen, wie ehemalige Strafgefangene und Drogensüchtige, oft in wichtige Positionen im Reich Gottes und lässt von ihnen großen Segen ausgehen. Denken wir nur an den ehemaligen Christenfeind und Hasser Saulus, der als Paulus die Botschaft in alle Welt getragen hat. Mit ihm hatten die Apostel schon so ihre Probleme. Ein allerletzter, der sie alle überholt hat. Es kommt nicht auf meine Leistung an, weder auf den Umfang noch auf die Erfolgswirkung. Allein dadurch, dass ich dazu bereit bin und arbeite, so gut es geht, habe ich Anrecht auf den Lohn. Das sollte uns eigentlich zu einem entspannten und glücklichen Leben als Christ führen. Gottes Gerechtigkeit besteht darin, auch solche, die nach menschlicher Gerechtigkeit alle Ansprüche verwirkt haben, zu begnadigen, ohne dass anderen dadurch etwas entgeht. Wie lächerlich ist dagegen unsere Buchhaltergerechtigkeit. Gott wendet sich den zu spät gekommenen, den Sündern zu, ohne dass den Frommen etwas entgeht. Amen.